Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge von Gekocht, Gewalt veredelt, dem Podcast rund um das Thema Stahl. Nachdem wir in der letzten Folge über die Energiewende gesprochen haben und darüber, was das Ganze mit Stahl zu tun hat, habe ich heute Gäste zu einem ganz konkreten Beispiel, wie Windstrom direkt in eines unserer Werke kommt. Meine Gäste heute werden uns ein Projekt vorstellen, das in Deutschland bislang einzigartig ist. Milan Nitschke, Geschäftsführer der SL Naturenergie, ein Spezialist für Windparkanlagen. Schön, dass Sie da sind.
Hallo.
Und mein Kollege von ThyssenKrupp Hohen Limburg, der das Projekt nicht nur geleitet, sondern auch mit initiiert hat, Thomas Westermann. Danke auch Ihnen, dass Sie heute mein Gast sind.
Hallo.
Mein Name ist Christine Launert. Ich bin Pressesprecherin bei ThyssenKrupp Steel. Schön, dass ihr dabei seid.
Gekocht. Gewalzt. Veredelt.
Herr Westermann, Sie sind seit vielen, vielen Jahren bei ThyssenKrupp in Hagen-Hohenlimburg, haben dort viele Projekte geleitet. Bei dem Projekt, über das wir heute sprechen, geht es darum, dass das Werk in Hohenlimburg mit Windenergie versorgt wird. Worum geht es, kurz gesagt?
Ja, es geht darum, dass wir uns entschlossen haben, auch einen Bestandteil der Transformation selber mit in die Hand zu nehmen. Das heißt, für unser Produkt grünen Stahl auch etwas grüne Energie und die dann natürlich direkt in diesem Fall einsetzen zu wollen. Und hatten an der Stelle, ja, ich sag mal, mehrere Optionen, die wir auch alle in der Vergangenheit sehr intensiv geprüft haben und sehr intensiv hinterfragt haben. Und eins dieser Optionen war dann zum Beispiel auch Windenergie. Und da sind dann im Jahr 2022 die ersten Kontakte mit SL Naturenergie zustande gekommen. Und seitdem beschäftigen wir uns intensiv mit dem Thema und wir haben das Projekt nach einem langen Weg und nach vielen, vielen Hürden mittlerweile zu einem Punkt gebracht, wo wir Energie einspeisen und Energie auch grün nutzen können.
Und was ist das Besondere jetzt daran? Ich meine, Windenergie einzusetzen an und für sich ist ja nichts Besonderes mehr.
Das Besondere daran ist natürlich, dass wir hier zum ersten Mal in Deutschland eine Direkteinspeisung haben, dass wir uns damit beschäftigt haben, wie kann man also direkt ein Kabel bei uns in das Werk bekommen. Das war ein langer Weg, das war auch viel Arbeit und wie gesagt viele Hürden, die wir haben überschiffen müssen oder überspringen müssen. Hier insbesondere, sag ich mal, die Regularien, die an den Stellen sicherlich immer noch in Deutschland relativ schwierig sind, aber wo wir uns intensiv mit den Kollegen von SL beschäftigt haben und es zu einem, ja, ich sag jetzt mal aktuell, guten Abschluss gebracht haben.
Dankeschön. Herr Nitschke, Sie sind seit vielen Jahren in der Branche der erneuerbaren Energien beheimatet und sind jetzt Geschäftsführer eines Spezialisten für den Bau von Windkrafträdern. Kann man sagen, dass natürliche Energie Ihre Passion ist?
Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Also ich habe irgendwann mit 16, 17 oder so mich das erste Mal mit erneuerbaren Energien beschäftigt. Hatte dann das Glück, über die Arbeit für damals ein Mitglied des Europäischen Parlaments in den politischen Bereich reinzurutschen. Da ging es dann auch schon darum, erneuerbare Energien in Europa auszubauen. Später ganz viele andere Tätigkeiten. Heute ganz praktisch der Bau von Windkraftanlagen, insbesondere in diesem sehr schönen Energieland Nordrhein-Westfalen.
Was war das Besondere für Sie an diesem Projekt?
Ja, erstmal hatten wir einen Windpark und haben uns überlegt, was machen wir jetzt damit? Irgendwo muss der Strom hin. Und Sie müssen dann halt immer eine Trasse planen für ein Kabel und dann gehen Sie normalerweise ins öffentliche Netz. Und dann kam uns die Idee, wir können hier oben quasi vom Standort aus, können wir runterschauen auf das Werk von ThyssenKrupp in Hohenlimburg. Eigentlich ist es doch total naheliegend, dass wir das Kabel dann genau dorthin legen, weil ja offensichtlich ist, dass ein solcher Betrieb sehr viel Strom braucht. Und dann haben wir gedacht, machen wir das einfach und haben dann auf dem Weg allerdings auch lernen müssen, wie schwierig das sein konnte.
Bevor wir da ganz genau drauf eingehen, wie kamen Sie beide denn dann auch zusammen? Also wie muss man sich das vorstellen, nachdem Sie geschaut haben und das Werk gesehen haben?
Also wenn ich das richtig erinnere, hat unser Energiemanager irgendwann mal zu mir gesagt, da hat ein Herr Nitschke angerufen und mit dem habe ich am Telefon ein bisschen gequatscht. Der sitzt da oben mit seinen Windrädern auf dem Berg und weiß nicht wohin mit dem Kabel. Und wäre eine Option, sollen wir uns nicht mal damit beschäftigen. Und Das war, sage ich mal, so der Anfang. Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, 2022 im Sommer muss das so rum gewesen sein. Genaues Datum, Zeitpunkt haben wir zu dem Zeitpunkt nicht festgehalten und auch nicht auf Papier geschrieben. Aber zu dem Zeitpunkt gab es so die ersten Kontakte und wir haben uns dann sehr intensiv mit den Technikern von SL auch damit auseinandergesetzt, was geht da, was ist das, was kommt da überhaupt über Windprognosen von Windrädern, die, sag ich mal, ähnliche Standorte haben. Haben wir dann mal geguckt, wie sehen unsere Lastgänge im Werk aus, passt das irgendwie übereinander und sind also dann im Laufe des Jahres 2022 bis zum Ende hin sehr überzeugt gewesen davon, dass das ein guter Weg sein kann, dass das für uns eine gewisse Grundlast bringen wird, um uns zu versorgen. Und so ist es dann, wie gesagt, peu à peu weitergegangen.
Ganz im Sinne quasi der heutigen Politik, bestimmt dann auch einfach umzusetzen, oder?
Ich glaube, da haben wir beide genug Manpower reingesteckt, also beide Parteien genug Manpower reingesteckt, sowohl auf der technischen Seite als natürlich auch auf der juristischen, kaufmännischen Seite. Das war, wie gesagt, ein zähes Ringen in Teilbereichen und in Details, die immer mal wieder dazu führten, dass die eine Partei gesagt hat, da geht es nicht weiter. Und die andere dann gesagt hat, das muss weitergehen. Das war aber ein Geben und Nehmen, das war auf beiden Seiten, sag ich mal, ähnlich und gleich. Und ich bin eigentlich froh an der Stelle, dass keiner, sag ich mal, frühzeitig dann mal das Handtuch aus der Ecke geworfen hat und gesagt hat, K.O., ich kann nicht mehr. Wir waren eigentlich immer an dem Punkt, dass wir gesagt haben, ja, aufstehen, weitermachen, geht.
Mhm. Also wir haben ja tatsächlich ein bisschen Pionierarbeit geleistet. Und ich glaube, unsere beiderseitige Erwartung war eigentlich, das gibt's schon irgendwo, das können wir einfach abkopieren. Und das war merkwürdigerweise nicht der Fall. Und im Nachhinein haben wir dann, obwohl, wie gesagt, bin lange dabei bei den erneuerbaren Energien und bei der Windenergie und ich habe aber auch fest damit gerechnet, irgendwo gibt's das. Und musste dann selber lernen, nee, wir sind die Ersten, die das umsetzen. Und der Grund war, dass es durchaus schon ein paar versucht hatten, aber immer auf der Strecke aufgegeben haben, weil die Regularien, Energiewirtschaftsrecht, erneuerbare Energiengesetz, so viele Rechtsunsicherheiten für die Projekte mitgebracht haben, dass sich keiner getraut hat, daran zu gehen. Am Ende gibt es möglicherweise irgendwie ein wirtschaftliches Risiko darin, das man nicht tragen mag. Und deswegen haben wir uns dann aber zusammengesetzt, nicht gesagt, okay, wir gehen jetzt hier wieder auseinander, sondern wir ziehen das einfach bis zum Letzten durch. Und da möchte ich mal ein ganz dickes Kompliment aussprechen. Das hätte man nämlich nicht mit jedem machen können. Und da war ein Team in Hohenlimburg, dann später auch die Konzernleitung quasi in Duisburg mit im Boot, das zu keinem Zeitpunkt irgendwann gesagt hat, da ist ein Problem, vor dem knicken wir ein, sondern wir haben immer eins nach dem anderen gelöst. Aber dieser ganze Prozess, nicht etwa das Kabel legen, das Anschließen, das ist eine Sache von Tagen oder Wochen, aber der rechtliche Prozess, bis wir einen rechtssicheren Vertrag hatten mit allen Beteiligten, auch dem Netzbetreiber und anderen, das hat ungefähr ein Jahr gedauert. Jetzt natürlich wichtig, dass wir einmal diese Pionierarbeit geleistet haben, aber dass bitte niemals nochmal jemand so lange dafür brauchen muss, sondern jetzt haben wir einfach mal ein Modell, das können sich andere auch anschauen und ich hoffe, dass es davon noch ganz viele geben wird.
Also keinesfalls ein Selbstläufer und ohne eine gute Portion Hartnäckigkeit wäre es nicht gegangen. Gibt es denn Dinge in dem Projekt, an die Sie sich ganz besonders gern erinnern oder die Sie vielleicht auch immer mal wieder erzählen?
Es gibt viele Dinge, die wir gerne erzählen an der Stelle, also und auch gerne, sag ich mal, der Öffentlichkeit erzählen wollen. Wir haben also auch von unserer Seite, auf der technischen Seite, viele Dinge gemacht, die wir in normalen Projekten in der Form nicht machen, auch auf der technischen Seite. Wir sind also vorangegangen, haben Dinge ausgerüstet, vorgerüstet, um dann für den Tag X eigentlich gewappnet zu sein. Und das sind Dinge, die macht man im normalen Projekt so nicht. Sondern da geht man eigentlich einen Projektsteckbrief durch, plant den, lässt den vernünftig einkaufen, fängt irgendwann an, wenn alle Regularien und alle kaufmännischen Dinge geregelt sind. Hier sind wir zwischendurch, sag ich mal, immer mal wieder ins kalte Wasser zusammengesprungen, haben das gelöst, haben da weitergemacht. Bestes Beispiel war eigentlich die Kabelverlegung, die auch zwischenzeitlich immer mal wieder von der Trassierung einen anderen Weg genommen hat, weil dann der eine oder der andere, ob es nun die Stadt war oder ob es nun ein liebenswerter Nachbar war, im Wege gestanden hat. Da gab es Lösungen und wir haben die gemeinsam gemeistert und haben auch, sage ich mal, an der Stelle durchaus unseren Mitarbeitenden über viele Monate viel zugemutet, denn wir haben Parkplatzflächen gesperrt und wir haben in Hohenlimburg nicht viel Parkplatz. Das weiß jeder, der schon mal da war oder das gesehen hat. Aber wir konnten das gut vermitteln, weil wir einfach an der Stelle auch vermitteln konnten, das ist ein innovatives Projekt, das ist ein Projekt, wo wir eine Vorreiterschaft haben und wo wir im Grunde genommen auch vieles, sag ich mal, tun, was vielleicht andere an der Stelle nicht tun, wo viele drüber reden, aber es dann nicht ausführen. Und das ist für uns auch wichtig, denn das ist für mich, sag ich mal, so ein Projekt, wo wir wirklich kein Greenwashing machen, sondern wir haben etwas in der Hand, nämlich grünen Strom, der direkt bei uns in die Anlagen eingespeist wird und unsere Anlagen betreibt.
Mhm. Darauf würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen näher eingehen. Herr Nitschke, gibt es auch bei Ihnen etwas bei dem Projekt, wo Sie sagen, das erzähle ich auch bei jeder Betriebsversammlung oder wie auch immer?
Das ganz Besondere war, hier sind sich Menschen aus zwei Welten begegnet. Wir müssen mal einfach mal 10, 15 Jahre zurückdenken. Da war die Stahlindustrie und auch die Menschen, die in der Stahlindustrie gearbeitet haben, auch die Gewerkschaft, sehr, sehr kritisch gegenüber dem Ausbau erneuerbarer Energien, sehr kritisch gegenüber der Windenergie. Die These war, das macht doch alles nur teurer und andere in Europa ziehen da gar nicht mit. So, jetzt haben wir einmal erlebt, was teuer ist in den Jahren 2022, 2023, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, und alle haben gemerkt, wie fragil unser Energiesystem ist. Mit fossilen Energien, mit importierten Energien werden wir nicht dauerhaft bezahlbare Preise haben können. Und da ist etwas komplett umgeschlagen. Und eigentlich hat auch der oder die Letzte im Land verstanden, wir brauchen die Erneuerbaren und wir brauchen sie nicht irgendwann, sondern jetzt so viel wie möglich. Denn auch wenn ich erstmal Geld in die Hand nehmen muss, um eine Windkraftanlage zu bauen, wenn die erstmal steht, verursacht die ja kaum noch Kosten. Dann kommt der Wind und dann haben wir den Strom. Das heißt, wir haben kalkulierbare Preise. Während das bei fossilen Energien, die ich immer wieder neu zukaufen muss, was weiß ich, eine Schiffsladung Kohle oder Gas aus der Pipeline, jedes Mal den tagesaktuellen Preis zahlen muss. Und auf einmal sind sich Leute begegnet, wie gesagt, die vorher skeptisch sich gegenüberstanden, die auch aus ganz anderen Kulturen kamen, sich vielleicht auch ihren Job mal unter ganz anderen Gesichtspunkten ausgewählt haben. Und die sind sich begegnet und haben sich erstaunlicherweise sofort verstanden, weil da eine Machermentalität auf beiden Seiten war. Und gesagt, wir ziehen das jetzt durch. Und alle reden darüber, wir machen das jetzt. Wir machen hier ein Produkt grün oder zumindest grüner. Das ist das Wesentliche. Die ganzen Kleinigkeiten, wie oft wir da im Berg gestanden haben, weil wir sehr schwierig in Hohenlimburg von einer ordentlichen Anhöhe runter ins Tal mussten, was wir da bei der Kabelverlegung für Probleme hatten. Das gerät alles in den Hintergrund. Wenn man auf der anderen Seite weiß, man hat da einen Partner, der genauso das Projekt umsetzen will wie man selbst. Und das war das Wichtigste.
Da waren wir gerade bei der Nachhaltigkeit unserer Produktion. In den letzten Folgen von Gekocht, Gewalzt, Veredelt haben wir immer wieder von unserer Dekarbonisierung gesprochen. Wir ändern die Art, wie wir Roheisen herstellen, nämlich mit Hilfe von Wasserstoff anstelle der Krugskohle. Das spart immens viele CO2-Emissionen. Kann denn da die Windenergie mithalten, also dass wir das Werk in Hohenlimburg mit 4 Windrädern betreiben?
Das ist durchaus ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Wir haben aktuell, sag ich mal, von der Prognose her ungefähr 40 Gigawattstunden, die wir im Jahr jetzt über die Windenergie beziehen werden. Das sind circa 40% unseres Gesamtbedarfs an elektrischer Energie. Und wenn wir das umrechnen auf unseren Fußabdruck, dann sehen wir, dass das nahezu 11% unseres Fußabdrucks grüner macht. Ne? Also 11% an den CO2-Emissionen sparen wir über diese grüne Windenergie. Und das ist aus meiner Sicht schon ein ganz erheblicher Anteil. Und der führt natürlich auch dazu, dass wir die Anfänge jetzt des grünen Stahls auch im Verkauf, in das näher bringen an den Kunden, natürlich sauber vermarkten können. Wir können sauber den grünen Stahl, so wie wir ihn verkaufen wollen, jetzt mit diesem grünen Strom herstellen und haben natürlich auch noch Reserven. Also ich kann nur an alle appellieren in dieser Welt, kauft grünen Stahl. Das ist im Moment möglich und Das ist eine schöne Sache und wie gesagt, es ist auch ein schöner Effekt in Richtung unserer Belegschaft, in Richtung der Gesamtkundschaft, einfach zu zeigen, guck mal hier, das kommt direkt vom Berg, ne? Und das passt direkt zu unserem Produkt.
Nehmen wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einmal mit zu uns ins Werk, weil wir haben jetzt schon ganz viel vom Berg, der Strom bis ins Werk, dann sind wir außen. Was machen wir denn überhaupt in Hohenlimburg? Was stellen wir da her und wo wird dann der grüne Strom eingesetzt? Wo kommt der zu tragen?
Ja, wir sind ein Warmwalzwerk für Mittelband. Das heißt, wir stellen Flachstahl her, Flachband her in kleineren Dimensionen als unsere Kollegen in Duisburg. Maximal so bis 720 mm Breite und haben in der Regel, sage ich mal, in den vergangenen Jahren über den Daumen ungefähr 1 Million Tonnen Warmband erzeugt, haben dahinter noch Anlagen geschaltet wie Beizen. Beizen circa 80%, 32% wird gespalten, ein Teil wird noch geglüht. Das heißt also eine Wertschöpfungskette, die je nach Kunde unterschiedlich aussehen kann. Es kann Spaltband sein, also längsgeteiltes Material, es kann geglühtes Material sein, es kann nur gebeiztes Material sein. Das wird also in Hohenlimburg produziert.
Habe ich als normalsterblicher Mittelband bei mir im Alltag?
Ja, überall. Also Sie fahren wahrscheinlich jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit und unser Produkt ist ein hochpräzises Produkt und hat spezielle Anwendungen, gerade im Automobilbau und in Sicherheitsbauteilen. Ob das nun irgendwelche Airbags sind, ob das nun Bremsen sind, Bremsanlagen sind, ob das nun Sitze sind, da wird es in großer Vielzahl eben eingesetzt und verbaut. Teilweise auch noch über den Zwischenschritt, über die im hiesigen Raum oder in unserem Raum ansässige Kaltwalzindustrie. Aber es findet, sage ich mal, eine große Anwendung im Automobilbereich. Aber nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch noch andere Bereiche. Wir sind eben spezieller Hersteller von Spezialprodukten und können auch andere Industrien, sage ich mal, bedienen, die da sind, Messertechnik, Agrarwirtschaft oder auch Luftfahrt. Da sind wir, sage ich mal, natürlich mit wesentlich weniger Mengen unterwegs, aber jeder hat eigentlich, sage ich mal, dieses Produkt irgendwo direkt in seinem Alltag in der Nähe.
Warmwalzwerke arbeiten ja mit wahnsinnig Kräften, mit viel Hitze. Wo hat da die Windenergie eine Chance, beziehungsweise wo wird sie da eingesetzt?
Ja, ich hatte ja vorhin gesagt, wir haben ungefähr 40% unseres Energiebedarfs elektrisch jetzt über die Windräder abgedeckt. Wir haben, wie gesagt, insbesondere die Lastkurven und die Prognose sehr stark versucht zu matchen und übereinandergelegt und stellen da einfach fest, dass wir den größten Anteil dieser Windenergie direkt in unserem Warmwalzwerk einsetzen können. Da sind die größten Antriebe, da sind die größten Verbraucher. Das heißt jetzt nicht, dass, sage ich mal, an die anderen Anlagen nicht auch ein Elektron dieser grünen Energie fließen würde. Das ist natürlich so, weil das Netz ist, sage ich mal, ein Verbundnetz. Aber der Hauptabnehmer ist das Walzwerk.
Wenn mehr Strom produziert wird, als wir jetzt verbrauchen in Hohenlimburg, was passiert dann mit dem Strom? Es ist ja eine Direktanbindung. Sie sagten ja gerade, es wird nicht ins Netz eingespeist.
Doch, es wird dann auch ins Netz eingespeist, und zwar indirekt. Es geht also praktisch durch unsere Leitung. Wir haben ja nicht nur die Windenergie, das wäre jetzt schön, aber wir haben natürlich weiterhin den öffentlichen Netzzugang, denn der Rest der Energie muss eben aus dem Netz kommen. Und natürlich gibt es über diesen Weg auch die Rückkopplung, wieder Energie ins Netz einzuspeisen. Und das wird dann, sage ich mal, ins öffentliche Netz eingespeist und wird dann vertraglicherseits so gehandelt, dass wir es an unsere weiteren Companies im Konzern hier Electrical Steel vermarkten können, verkaufen können.
Marcel Hilgers von ThyssenKrupp Electrical Steel war ja in der letzten Folge mein Gast. Gelsenkirchen und Hagen-Hohenlimburg liegen jetzt nicht wirklich in direkter Nachbarschaft. Wie kommt also der überschüssige Strom dorthin?
Der kommt einfach über das öffentliche Netz dahin. Und hier gibt es natürlich dann auch wieder Dinge, über die wir uns lange Zeit und viel und intensiv haben unterhalten müssen. Sie müssen natürlich das irgendwie abgrenzen können. Und das darf natürlich nicht irgendein Gemauschel unter der Hand sein, sondern das muss über Bilanzkreise, die auch dafür zugelassen sind, die das können, im Prinzip gehandelt werden. Das heißt, Sie haben da noch andere Player im Spiel und die sind, wie gesagt, teilweise die Netzbetreiber, teilweise dann auch Companies, die sich mit der Mengenbilanzierung und der Mengenvermarktung ganz normal am Markt tummeln. Mhm. Und die können das dann weiterschieben, können das bilanzieren und da erfolgen dann auch die Abrechnungen.
Der Vollständigkeit halber, und wenn wir eben mehr Strom benötigen, als gerade zur Verfügung steht an Windstrom,
dann ziehen wir den einfach aus dem öffentlichen Netz, beziehungsweise mischen das zusammen. Ne?
Ja.
Das ist also dann die große Mischtrommel.
Aber das ist ja gerade das Thema auch in der öffentlichen Debatte. Offensichtlich, wenn wir aus Wind Strom produzieren und wir haben viel Wind, haben wir viel Strom. Wenn wir keinen Wind haben, haben wir keinen Strom. Und dann heißt es immer, naja, guck mal, da kannst du dich gar nicht drauf verlassen. Wer weiß, hast du Strom, hast du keinen Strom, Industriewerk kann damit gar nicht arbeiten. Also wenn wir jetzt nur und alleine die Windkraftanlagen als Energiequelle oder Elektrizitätsquelle für das Werk verwenden würden, dann würde das natürlich nicht klappen. Aber da hilft das öffentliche Netz tatsächlich, um einen Ausgleich zu schaffen. Aber am Anfang, Herr Westermann hat ja gesagt, 40% des gesamten Strombedarfes am Standort wird aus diesen nur 4 Windkraftanlagen gedeckt. So, wir könnten, wenn wir die ganze Strommenge einfach immer in das Werk geben würden, könnten wir auch über 50% decken. Aber wir haben halt Tage, an denen wir Wind haben, aber nicht produziert wird. Oder Tageszeiten, an denen nicht produziert wird. Und wir haben eben auf der anderen Seite auch Tage, an denen produziert wird und wir zu wenig Wind haben. Deswegen gibt es halt diese im Vergleich doch relativ geringe Menge, die dann noch hin und her geschoben werden muss. Aber zunächst mal können wir so viel des Stroms, der oben auf dem Berg produziert wird, direkt im Werk unterbringen und nur die Überschussmenge geht dann eben unter Nutzung des öffentlichen Netzes an den anderen Standort von ThyssenKrupp-Stiel. Was wir jedenfalls von vornherein gesagt haben und auch umgesetzt haben, wir schaffen es, dass keine Kilowattstunde tatsächlich über das öffentliche Netz noch an zusätzliche Verbraucher geleitet werden muss. Also es gibt nur die direkte Lieferbeziehung zwischen den Windenergieanlagen des Windparks Hohenlimburg und ThyssenKrupp. Nur da geht der Strom hin. Jetzt würde ich das natürlich gerne noch auf ganz andere Energieformen übertragen. Sie haben eben gesagt, okay, das, was am Ende wirklich den grünen Stahl ausmacht, ist, wenn dann auch dieses Direktreduktionsverfahren angewandt werden kann, wenn umgestellt wird von Kokskohle auf Wasserstoff. Da wollen wir auch alle hinkommen. Und für mich war das auch total faszinierend, als ich das erste Mal ins Werk gekommen bin. Da habe ich gedacht, meine Güte, es ist ganz schön warm hier. Und dann wird der Ofen geöffnet und dann sehe ich, das ist aber wirklich ganz schön heiß und es glüht auch sehr stark. Machen wir das alles mit unserem Strom? Nee, das natürlich nicht, den Teil nicht. Die mechanischen Teile, alles, was tatsächlich das Walzen betrifft, nach meinem Verständnis jedenfalls, das im Wesentlichen alles strombetrieben, da kommt der Windstrom rein. Aber das Erhitzen der Bramme, die ankommt, passiert weiterhin durch Gas. Und dieses Gas soll ja dann eben mittelfristig auch ersetzt werden durch Wasserstoff. Aber Wasserstoff ist nur dann grüner Wasserstoff, wenn er auch wieder mit Hilfe CO2-freier Technologien, in dem Fall erneuerbare Energien, beispielsweise Windstrom, erzeugt werden kann. Und das funktioniert natürlich auch, weil wir reden jetzt über 4 Windenergieanlagen, 4 für so ein riesiges Werk. Wir können da natürlich auch 8 hinstellen oder 10 oder 12 oder 40 oder 50 Windkraftanlagen. Die Strommenge muss tatsächlich irgendwann zusammenkommen, um auch den Wasserstoff dann sauber mit grünem Strom herstellen zu können. Aber machbar ist das tatsächlich alles.
Ja. Jetzt gibt es ja viele Quellen für erneuerbare Energie. Es gibt Wind, Wasser, Solar, Geothermie, viele mehr. Warum ist Windenergie so wichtig für die Energiewende und eine nachhaltige Energiebranche?
Wir haben uns ja damit auch beschäftigt, mit Solarenergie und mit Solar auf Dächern und mit Solarflächenbelegung. Und man muss sich einfach nur mal auf der Zunge zergehen lassen, was dahinter steckt. Diese 4 Windräder mit 16 MW Leistung würden theoretisch bedeuten, dass wir, wenn wir auf Solarenergie bauen würden, müssten wir bei über den Daumen 1 Megawatt pro Hektar die gesamte Werksfläche komplett belegen mit Photovoltaik. Und das ist natürlich, wenn man sich das überlegt, eigentlich gar nicht möglich. Geht auch nicht. Funktioniert auch nicht wirklich.
Den Platz brauchen wir auch.
Den Platz brauchen wir für was anderes. Und es wird auch nicht funktionieren. Es wird auch viel zu teuer.
Also die Windenergie ist der Hauptleistungsträger bei der erneuerbaren Energien-Stromerzeugung. wir haben von nichts so viel wie Wind und wir haben auch keine andere Technologie, die so platzsparend ist. Weil eine Windkraftanlage geht erstmal nach oben und da dreht sich dann was. Aber unten ist ein sehr geringer Platz, den man für das Fundament benötigt. Da ist noch eine freie Fläche, wo man theoretisch, wenn man das braucht, noch einen Kran hinstellen kann. Und alles andere kann im Prinzip so bleiben, wie es ist. Die Windenergieanlagen hier in Hohenlimburg sind ja oben im Wald. Und der Wald wird so gut wie gar nicht angetastet dafür. Noch dazu sind wir da auf Kalamitätsflächen, das heißt Flächen, die sowieso schon durch Borkenkäfer oder vorher durch Orkan zerstört sind. Aber wir brauchen kaum Fläche dafür und können dabei ungemein viel Strom produzieren. Und wir haben halt nicht das Tag-Nacht-Problem, also nachts scheint wirklich wenig Sonne, also kann ich da keinen Solarstrom erzeugen. Trotzdem brauche ich am Ende beide. Wir haben zum Beispiel im Sommer immer etwas weniger Windaufkommen als im Herbst und Winter. Im Sommer haben wir aber längere Tage und mehr Sonneneinstrahlung. Da ergänzen sich insgesamt in Deutschland Solar und Wind ganz hervorragend. Und da brauchen wir auch beide. Aber wenn wir gerade über Industrie sprechen, dann ist Wind natürlich die erste Wahl, weil viel stetiger, viel mehr, viel leichter zu erzeugen, viel weniger Platzverbrauch.
Also wie im wahren Leben, die Mischung macht es eigentlich. Zu jeder Herausforderung gibt es ja immer mehrere Studien. Die einen, die kommen zu dem Schluss, dass eine Energieversorgung Deutschlands für Strom und Wärme mit 100% erneuerbaren Energien möglich ist. Und andere schränken wieder ein, dass das für uns als Industrieland eben niemals zu 100% möglich sein wird. Auf dem Weg zu den hypothetischen 100%, welche Trends beobachten Sie denn und welche Entwicklung würden Sie sich denn wünschen?
Also zuerst einmal muss ich sagen, natürlich geht das. Aber wenn ich rumfrage, wahrscheinlich auch in diesem Raum oder wir gehen einfach auf die Straße, wer glaubt denn daran, dass das funktioniert? Wäre ja schön, aber wahrscheinlich doch nicht.
Aber so sind wir Deutschen, ne?
So sind wir Deutschen und so agiert aber auch teilweise die Politik. Auch unter Journalistinnen und Journalisten ist es sehr weit verbreitet zu sagen, ja, wäre ja schön, es gibt ja Ziele, aber ob wir die jemals erreichen? Man muss es sich nur einmal vergegenwärtigen. Wir haben bereits einen Beschluss der Bundesregierung, der wird auch umgesetzt, dass 2% der Landesfläche, nicht mehr, nur 2% der Landesfläche für Windenergie zur Verfügung gestellt werden. Auf diesen 2% der Landesfläche kann ich so viele Windenergieanlagen bauen, von modernster Bauart, mit einer entsprechenden Höhe, mit ganz viel Windausbeute, dass ich deutlich mehr Strom erzeugen kann, als heute in Deutschland verbraucht wird. Ich habe einen Verbrauch von gut 500 Milliarden Kilowattstunden und ich kann damit 700 plus x Milliarden Kilowattstunden nur Windstrom an Land erzeugen. Nur mit dem, was heute schon Beschlusslage ist, dass diese Fläche dafür genutzt wird. Gerne können wir auch darüber hinausgehen, aber ich würde sagen, fürs Erste reicht das mal. Und dann habe ich die Möglichkeit, offshore vor der Küste Windstrom zu erzeugen. Ich habe Solar. Wir haben noch die anderen Energieträger, Bioenergie, Wasserkraft und so fort. Das heißt, ich kann alleine in Deutschland ungefähr 1500, 1600, vielleicht auch mehr Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugen. Das ist viel mehr Strom, als wir heute brauchen. Und gleichzeitig wissen wir gehen ja dahin. Warum machen wir das? Weil es ebenfalls eine Systementscheidung gibt, dass zukünftig nahezu alles über Strom abgewickelt wird. Heute verbrennen wir Gas, Kohle, Öl und zukünftig wollen wir mit Strom heizen, wir wollen mit Strom Auto fahren, tun das auch schon, also jedenfalls bin ich mit dem Elektroauto hierher gekommen, hat prima geklappt und sie wollen für ihre Produktion Kokskohle durch Wasserstoff ersetzen, der wiederum mit Strom produziert wird. Das heißt, wir werden auch wirklich so einen Stromverbrauch haben und dann passt das alles wieder zusammen. Also das Szenario, von dem ich jetzt spreche, das wird irgendwann in 2040 plus X erreicht sein. Und auf dem Weg dahin kommen wir schnell auf die 80% und dann geht das so weiter. Und jetzt haben manche vielleicht noch die Sorge, oh Gott, wie sieht denn das aus, wenn wir das alles mit Windstrom machen? Wir brauchen dafür über den Daumen 40.000 Windenergieanlagen in Deutschland, um diese fast Hälfte des kompletten Stromverbrauchs, zukünftigen riesigen Stromverbrauchs, nur mit Windenergie zu decken. 40.000 klingt auch wieder viel. Dann kommt die Frage, wie viel haben wir denn heute? 30.000. Es ist nicht viel mehr. Die sind größer, die müssen ein bisschen weiter voneinander wegstehen, deswegen brauchen wir die Fläche. aber die laufen auch viel stetiger, ein viel ruhigeres Gesamtbild. Also es ist einfach keine Belastung für die Allgemeinheit, für wen auch immer, die man tatsächlich ernsthaft diskutieren kann, wenn man auf der anderen Seite sieht, was wir uns durch Klimawandel, durch Ressourcenverbrauch und so weiter alles schon eingehandelt haben. Es ist ein ganz kleiner Schritt, mit dem wir die 100% erneuerbare Energienstromversorgung in Deutschland hinbekommen können. Wir können auch was importieren, alles okay. Mhm. Aber den Großteil werden wir selber machen.
Mhm. Herr Nitschke, Sie sind jetzt in Leitungsorganen sowohl des Bundesverbandes für erneuerbare Energien sowie der InWindEnergie. Ich habe über Sie gelesen, dass Sie sich auch deshalb engagieren, um das ganze politische Gewicht der Branche in Berlin, Brüssel und den Ländern einzusetzen. Warum ist es so wichtig, dass sich die Branche organisiert? Erneuerbare Energien erleben doch gerade ihren Aufschwung.
Ja, immer wenn es einen Aufschwung gibt, dann geht es am Ende auch um Marktanteile. Die Erneuerbaren gewinnen Marktanteile, andere verlieren Marktanteile. Das sind zum Beispiel diejenigen, die aktuell Erdgas verkaufen. Auch Flüssiggas verkaufen aus unterschiedlichen internationalen Quellen. Und die finden das jetzt gar nicht so toll, dass das alles so schnell geht. Und deswegen gibt es auch immer wieder Steine, die einem in den Weg gelegt werden. Also ohne klare politische Rahmenbedingungen kann in dieses Riesenprojekt Energiewende nicht ausreichend investiert werden. Und was wir halt auch haben, Sie sehen ja hier am Tisch einerseits europäische Großindustrie, und auf der anderen Seite kleinen regionalen Mittelstand. Sie brauchen aber für den Ausbau der erneuerbaren Energien, der ja maximal dezentral, regional stattfindet, brauchen Sie ganz viele kleine mittelständische Player, die das machen. Die sind, zeigt sich ja auch jetzt, viel schneller, viel flexibler, viel durchsetzungsstärker auch als die großen Schiffe, die wir aus der Vergangenheit in der Energieversorgung kennen. Und die allerdings können nicht investieren, wenn sie nicht einen festen Rahmen haben, unter dem sie kalkulieren können, wo ihnen dann auch eine entsprechende Bank das Fremdkapital zur Verfügung stellt. All diese Investitionen, nehmen Sie an, ein Windrad kostet 10 Millionen Euro, davon zahlt etwa 9 Millionen Euro die Bank. Das tut sie nicht, wenn sie nicht eine Sicherheit hat. Eine Sicherheit in einem solchen System, in einem so volatilen System wie dem deutschen und europäischen Energiemarkt, kriegen sie nur hin mit geeigneten politischen Rahmenbedingungen. Und immer wenn Sie hören, dass so eine Rahmenbedingung abgeschafft werden soll, müssen Sie ein bisschen bösgläubig vermuten, das ist wohl jemand, der das mit den erneuerbaren Energien nicht so toll findet. Weil wenn der Rahmen fällt, ist die Sicherheit weg, können Sie nicht investieren. Wenn der Rahmen steht, können Sie investieren und das machen wir jetzt seit Jahren. Und allein unser nicht sehr großes Unternehmen baut in den nächsten 3 Jahren 100 Windenergieanlagen. Wenn Sie es über den Daumen nehmen, dann ist das eine Investition von ungefähr 1 Milliarde Euro. Die können wir nur wuppen, wenn der Rahmen da ist, wenn die Sicherheit gegeben ist. Und dann machen wir das aber auch.
Nicht ganz unwichtig in diesem Zusammenhang ist ja auch, dass die Energie mit erneuerbaren Quellen auch bezahlbar sein muss und international wettbewerbsfähig sein muss. Haben wir das schon? Sind wir auf einem guten Weg?
Also offensichtlich sind die Stromerzeugungskosten so, dass wir beide jedenfalls zusammenkommen konnten. So, und jetzt ist es vielleicht nicht der Traumpreis, den sich ThyssenKrupp immer gewünscht hat. Da sind ja auch Zahlen im Zuge der Industriestrompreisdebatte genannt worden. Aber es hat hier den Vorteil, dadurch, dass wir eine Direktleitung haben, der weit überwiegende Teil der Strommenge nicht durchs öffentliche Netz muss, fallen an der Stelle auch keine Netzentgelte an und dann rechnet es sich. Das muss man auch machen, um der Industrie eine Möglichkeit zu geben, bezahlbaren Strom zu haben. Also wir sind offensichtlich aber schon sehr nah dran, dass das alles wettbewerbsfähig ist. Wenn ich jetzt subventionierten Atomstrom in Frankreich nehme, muss man sich ja vergegenwärtigen, dass keines der Unternehmen dort, die den Atomstrom herstellt oder die Kraftwerke baut, noch privat ist. Die sind alle verstaatlicht worden, weil ansonsten es wirtschaftlich nicht mehr leistbar gewesen wäre. Also stecken irre viele Subventionen drin. Da gibt es einen Preisdeckel, über den man den Preis nicht gehen lassen darf und so weiter. Wenn wir uns damit vergleichen, können wir sagen, das ist noch ein bisschen billiger. Aber selbst da sind wir fast dran. Windstrom, auch die anderen Erneuerbaren, sind am Ende die billigsten Energiequellen, die wir haben. Was heute die Sache noch ein bisschen teuer macht, ich habe eben von Unsicherheiten und Sicherheiten gesprochen, wir brauchen, um so ein Projekt zu entwickeln, teilweise über 10 Jahre. Dieses Projekt in Hohenlimburg hat, bis wir überhaupt angeklopft haben und gesagt haben, wollen wir nicht was zusammen machen hier, wollt ihr den Strom nicht haben, haben wir schon 10 Jahre Vorlaufzeit gehabt. Rangeleien, mit der Gemeinde, mit der Landespolitik, mit der Bundespolitik, bis wir es endlich soweit hatten, dass wir eine BIMSCH-Genehmigung hatten für die Errichtung der Anlagen und bauen konnten. Das kostet natürlich auch Geld. Erstmal gibt es immer das Ausfallrisiko, das wird nichts, Projekt wird eingestampft. Dann haben sie also umsonst investiert, müssen sie einkalkulieren. Und auf der anderen Seite die ganzen Kosten bis dahin ebenfalls. Wenn wir uns das mal sparen könnten, wenn das alles schneller, dynamischer, effektiver gehen würde, wir schneller die Genehmigung erlangen würden, auch ein klares Prä da wäre. Du willst eine Windkraftanlage bauen? Ja, die brauchen wir. Wir machen das möglich, dass die gebaut werden kann und wir nicht lange dafür kämpfen müssen. Dann können wir den Strom auch noch 30-40% billiger anbieten.
Ja, und Herr Westermann, Geschwindigkeit und bezahlbarer Strom sind ja für uns jetzt auch keine unwichtigen Themen.
Das ist auf jeden Fall ein Faktor, den wir immer wieder ins Kalkül ziehen müssen, auch vor dem Hintergrund, wenn wir aus dem Strom, aus dem Grünstrom zukünftig auch mal das machen wollen, was wir noch brauchen. Das ist ja in Hohenlimburg auch der Fall. 20% brauchen wir Strom, 80% brauchen wir Gas. Und wir sind ja auch an der einen oder anderen Stelle da technologisch, sag ich mal, durchaus auf Hybridlösungen aus, wo wir vielleicht auch mal den Stahl erwärmen können mit anderen oder mit elektrischen Mitteln. Aber wir werden die letzte Meile auch bei der Erwärmung immer noch mit Gas machen wollen, weil es einfach technologisch zu unserem Produkt besser passt und es auch am Ende des Tages vernünftig ist und technologisch nur so geht. Und da sind sicherlich Dinge, die wir noch weit, weit in der Zukunft weitertreiben müssen oder auch in der nahen Zukunft schon weitertreiben müssen. Was passiert mit überschüssigem Grünstrom? Macht es nicht Sinn, sich auch mal Gedanken darüber zu machen, vor Ort, sage ich mal, auch regional Elektrolyseanlagen zu bauen, um das gleich wieder ins Werksnetz einzuspeisen, um dann, sage ich mal, auch den Erdgasanteil zu drücken und mit Wasserstoff aufzupimpen? Dann hätten wir natürlich Effekte auch bei dem grünen Stahl, der weit über diese 11%, die ich vorhin genannt habe, hinausgehen und das Produkt noch wesentlich grüner machen könnten. All das sind natürlich Dinge, da brauchen wir Rahmenbedingungen, da brauchen wir allerdings auch niedrigere Kosten, da brauchen wir aber auch den Erfinder und den Kreis, sag ich mal, der Leute, die sagen, wir machen das jetzt einfach mal, wir gucken uns das mal an. Und da muss ich ganz ehrlich immer zu sagen, wir sind natürlich von der Größe her so ein Werk, wo man sowas gut machen kann, wo man sowas gut ausprobieren kann, weil wir eben nicht so ein Riesenindustriebetrieb sind, aber schon ein Industriebetrieb, der nicht vergleichbar ist mit so einem Mittelständler, der natürlich so eine Direkteinspeisung irgendwo nicht nutzen kann, der muss aus dem öffentlichen Netz den Grünstrom ziehen, aber wir können sicherlich da Vorreiter sein für diverse Ausbaustufen, die die grüne Transformation noch weiter nach vorne bringen und noch weiter pushen.
Also das Ende ist lange nicht erreicht. Das Projekt ist jetzt erstmal erfolgreich abgeschlossen, aber es gibt noch viele Möglichkeiten, daran anzuschließen. Sie hatten es vorhin angesprochen, Sie hatten eigentlich gehofft, dass es für so etwas schon eine Blaupause gibt. Kann denn dieses Projekt eine Blaupause sein, wie Industrie- und Energieerzeuger viel direkter zusammenkommen, ohne das jetzige System natürlich auszuhebeln?
Ja, das ist schon eine Blaupause. Also ich bekomme regelmäßig Anrufe und E-Mails, wie habt ihr das gemacht, wie können wir das auch machen. Ich hoffe auch, dass wir in der Verbindung ThyssenKrupp Steel und SL vielleicht auch nochmal was zusätzlich mit auf den Weg bringen können. Ehrlich gesagt, wenn ich hier aus dem Fenster gucke und Duisburg sehe und da ist so viel Platz, könnte man noch eine Windkraftanlage hinstellen. Also da gibt es noch viele Möglichkeiten, glaube ich. Aber wir haben jetzt die ganze Energie da reingesteckt und die Zeit da reingesteckt, um unser Projekt hinzukriegen, aber natürlich auch, um für andere ein bisschen den Weg zu ebnen, dass es einfacher wird. Gleichzeitig ist aber auch eine klare Schlussfolgerung, alles kann man nicht so einfacher machen, da muss die Politik auch was tun. Was wir gefordert haben, ist ein Windenergie-Industriestrompakt. Das heißt, da ist jetzt auch mal die Landesregierung am Zug. Ich habe das auch so verstanden, dass die Wirtschaftsministerin, die ja bei der Einweihung der Direktleitung auch anwesend war und das mit eröffnet hat, dass die sich dafür auch einsetzen will. Auf Bundesebene führt man dazu auch Gespräche. Wir müssen es hinkriegen, dass die Regularien, die heute noch stören, die aus einer ganz anderen Zeit kommen, wo keiner an sowas gedacht hätte, dass die dann auch fallen und sagen, okay, wir machen das jetzt einfacher. Ein Beispiel ist, so wie im Erneuerbaren Energiengesetz als auch im Energiewirtschaftsgesetz ist die Rede davon, dass man solche Direktleitungen nur bei unmittelbarer räumlicher Nähe als solche behandeln kann. Ja, wie soll ich denn einen Windpark in unmittelbare räumliche Nähe, quasi 1,50 Meter vom Werk weg bauen? Das geht ja gar nicht. Wenn ich das aber ermöglichen will, dann muss ich halt viel mehr Luft lassen an der Stelle. Und dann hat das Energiewirtschaftsgesetz jetzt eine neue Regelung eingeführt, die ist nicht ganz zutreffend auf unseren Fall, aber da wird das erste Mal gesagt, ja, das ist eine Direktleitung, kann als solche behandelt werden, wenn es maximal 5 Kilometer Kabellänge sind. Aber wo kommt denn die Zahl jetzt wieder her? Das macht auch keinen Sinn. Also wenn wir investieren in ein Kabel, das vom Windpark zum Werk geht, da werden wir schon keine 20 Kilometer bauen. Das ist nämlich viel zu teuer. Das heißt, man bleibt eh in der Größenordnung irgendwie 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kilometer oder sowas. Aber solange es sich wirtschaftlich darstellen lässt, muss man es doch machen. Wir entlasten ja dadurch auch graduell das Netz. Also zumindest führen wir, auch wenn wir weiterhin Netzausbau brauchen, weiterhin Netzanschluss brauchen, müssen wir auf Nummer sicher gehen. Auch ThyssenKrupp muss sicher sein, dass wenn kein Wind weht, sie weiter Strom kriegen können. Aber wir belasten ja trotzdem zu der Zeit, wo der Strom von uns direkt im Werk abgenommen wird, graduell weniger das Netz. Und es ist eine direkte Unterstützung auch für einen Industriestandort, den wir ja erhalten wollen. Und daher muss es einen politischen Willen geben, dann auch mal ein paar bürokratische Hemmnisse einfach abzubauen, damit es für andere leichter wird.
Also ich kann das an der Stelle eigentlich nur wiederholen, aber auch nochmal erhärten. Ich kriege pausenlos jetzt Anrufe von Firmen, die sagen, wie habt ihr das gemacht? Dürfen wir mal darüber sprechen? Klar dürfen wir darüber sprechen, wir sprechen gerne darüber. Und da stellt man jedes Mal fest, die kämpfen ja genauso wieder an denselben Stellen, wo wir auch gekämpft haben. Also wieder das Gleiche, es geht wieder los. Und ich glaube, da muss einfach an der Stelle das einfach viel einfacher gehen, viel geradliniger gehen. Und da sind wir gerne bereit, wie gesagt, auch dem einen oder anderen, ja, ich sag mal, jetzt nicht die Geheimnisse des Vertrages, aber das zu erklären, was wir gemacht haben, wie wir es gemacht haben. Und ich glaube, da sind wir beide dann auch in demselben Ruderboot unterwegs und ziehen an derselben Pinne.
Die Energiewende ist keine leere Worthülse. Sie ist bereits in vollem Gange, mit Menschen, die sich unermüdlich dafür einsetzen. Menschen der Next Generation Steel. Vielen Dank an meine Gäste für den interessanten Austausch. Danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert Gekocht, Gewalzt, Veredelt gerne auf den bekannten Podcast-Plattformen. Und lasst uns gerne auch Feedback da, zum Beispiel via Mail an stahl-podcast@thyssenkrupp.com. Ich freue mich auf weitere spannende Stahlthemen mit euch.
Gekocht, Gewalzt, Veredelt.